Herzlich willkommen zum Gottesdienst im Kloster Walkenried am 11. Sonntag nach Trinitatis. Wir hören als Evangelium und Predigtext Lukas 18, der Pharisäer und der Zöllner, die im Tempel beten. Klaus Koch liest uns die Lesung. Und nach der Predigt hören wir Gitarrenmusik von Theresia Hennecke und Laura Kams. Danke für die Verbundenheit.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag bei Lukas im 18. Kapitel. Dies ist auch gleichzeitig der Predigtext. Jesus sagt zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich so selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
Ich glaube an Gott, den Herrn der
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jesus erzählt eine Geschichte und die hat es absolut in sich. Wie eine Bombe ist das, was er erzählt. Zwei Menschen gehen zum Beten in den Tempel. Ein Pharisäer und ein Zöllner. Ein Guter und ein Böser. Der Pharisäer ist der Gute. Und das ist ganz klar, da sind wir ein bisschen gefärbt, ne, weil wir die Geschichten immer schon kennen. Der Pharisäer ist der Gute. Er ist der, der die Gebote hält. Ja, er tut noch mehr, als er muss. Er fastet freiwillig. Und er spendet 10% seiner Einkünfte jeden Monat freiwillig für Mary's Meals. Und er dankt Gott, dass Gott ihn so erschaffen hat. Also, der ist perfekt. Und der Zöllner, das ist der Böse. Auch das ist klar, weil er ein Kollaborateur mit der Besatzungsmacht ist. Er hat gegen Pacht eine Zollstelle übernommen und er quetscht die Leute aus, damit er auch was verdient. Er hat dem Bösen den kleinen Finger gereicht und aus der Nummer kommt er nicht wieder raus. Was er schon alles verbrochen hat, das kann er alles sowieso gar nicht mehr gut machen. Anständig sein und Zöllner sein, das geht nicht zusammen. Er ist im Strudel des Bösen gefangen, der Inbegriff des Schlechten. Und die zwei nun gehen beten. Und nun erdreistet sich Jesus, diese Geschichte zu erzählen, dass der Inbegriff aller Schlechtigkeit gerechtfertigt nach Hause geht, aber der Musterschüler nicht. Das ist staatszersetzend, religionszersetzend. Allein für diese Geschichte müsste Jesus aus dem Weg geräumt werden. Wer so predigt, der stellt alles auf den Kopf und öffnet dem Bösen Tür und Tor. Und ich glaube, genau darum geht es Jesus, die Tür zu öffnen. Das moralische Koordinatensystem will er nicht in Frage stellen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Raub, Betrug, Ehebruch, das bleibt falsch. Natürlich bleibt das falsch. Und was der Zöllner tut, ist ein Vergehen. Auch das ist klar, keine Frage. Aber vor Gott geht es um mehr, viel mehr als richtig und falsch. Weil richtig und falsch immer dazu führen, dass Türen geschlossen werden, dass Mauern gebaut werden. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie dieser da. Wer immer in den Kategorien von richtig und falsch denkt, der muss ständig die Grenze ziehen. Ich mach richtig, du machst falsch. Ich bin besser als du. Und heraus kommt eine Kirche, die ein fürchterlicher Verein von Rechthaberei ist, die sich für was Besseres hält. Kleinliches Aufrechnen und Spurenverfolgung bis ins Schlafzimmer. Kirche als Hort von Anständigkeit und Moral. Lauter anständige Leute mit anständigen Kindern. Jesus aber will, und das ist sein Herzensanliegen, dass die, die draußen sind, die unglücklich sind, die es nicht hinbekommen, auch hineinkommen, auch dazugehören, eine Chance zum Neubeginn bekommen. Und darum müssen Kirchentüren immer offen sein, einladend für alle, die von dem Geheimnis Gottes irgendwie angelockt werden. Und alles, wir wissen es besser und wir können es besser, muss zum Schweigen gebracht werden. Sobald Kirche zur Perfektion neigt, die Reihen schließt, sich entrüstet abgrenzt gegen die da draußen, verrät sie ihren Herrn. Wir erhaschen da heute Morgen einen Blick ins Herz unseres Gottes. Und da glüht nicht die Perfektion, die Fehlerlosigkeit, das unbedingt gut sein müssen. Nein, da schlägt ein Herz voller Liebe, das sich danach sehnt, dass jeder von uns heimfindet, heimkehren kann an das liebende Herz Gottes. Gott ist immer werbende Liebe, die nie aufgibt, nie verstößt. Immer offene Arme, komm heim, ich hab so Sehnsucht nach dir. Das war jetzt noch ganz leicht bis jetzt. Aber ich will mich nicht verstecken. Der Text spricht ja nicht nur so allgemein zu uns als Kirche, sondern auch zu uns persönlich und hat uns am Haken. Und da muss ich jetzt bekennen, persönlich bin ich sofort reingefallen, weil ich habe Anfang der Woche den Text gelesen, das mache ich ganz gerne, so Sonntagabend gucke ich mal, was ist denn nächste Woche dran, damit der Text mit mir durch die Woche gehen kann. Und das Erste, was ich gedacht habe, als ich den Text gelesen habe, Gott sei Dank bin ich kein Pharisäer. Scheiße, schon war ich reingefallen, ne? Und ein blütenreiner Pharisäer. Besser kann man es nicht machen, als zu denken, Gott sei Dank bin ich nicht so. Und seitdem steht mir vor Augen, wie diese ständige Vergleicherei mein Leben prägt. Als Kind habe ich oft den Spruch gehört, den kennt ihr sicher auch, was sollen die Leute denken? Und so bin ich zu einem geworden von diesen Leuten, der ständig denkt. Ich will das eigentlich gar nicht, aber es passiert mir ständig. Wenn ich mitbekomme, dass irgendwo eine Ehe auseinandergeht, dann bin ich erst froh, und dann ja aber auch irgendwie stolz darauf, dass ich immer noch mit der allerersten Frau verheiratet bin. Ich vergleiche ständig meine Kinder, meine Gemeinde, meinen Lebensstil. Das sitzt hier oben drin wie eingebrannt. Ich tue das und ich weiß, Entschuldigung, das ist scheiße, richtig scheiße. Das ist destruktiv, weil es immer sofort einen Keil zwischen uns treibt. Es macht mich zum Pharisäer. Und das Perfide daran ist, Menschen, die sich besonders anstrengen, Menschen, die besonders hohe Ideale haben und ihre Verantwortung ernst nehmen, die sind besonders gefährdet. Menschen, die mit ganzer Kraft für Gott, für ihre Ideale da sein wollen, die tappen aus Überforderung ganz schnell in die Falle des Vergleichens. Um sich zu vergewissern, nicht? Auch wenn ich es nicht perfekt hinkriege, weil das kriegt keiner, niemand ist perfekt. Auch wenn ich es nicht perfekt hinbekomme, bin ich ja doch gar nicht so ganz schlecht. Bin doch einer von den Guten, zumindest besser als viele andere. Und da geht's los. Wenn ich meine Selbstvergewisserung, mein Selbstwertgefühl brauche und gucke und brauche, dass mein Kopf ein bisschen mehr aus dem Wasser guckt als der von anderen, dann bin ich schon voll drin. Wenn diese Messlatte einmal im Spiel ist, dann schielen wir da ständig drauf. Und das ist die Keimzelle von Unglück und von Krieg. Dann fangen wir an, einander etwas vorzumachen. Dann will ich, dass ihr ein Bild von mir habt, noch ein Stück höher auf der Messlatte, als es eigentlich mir zusteht. Dann traue ich mich nicht mehr, mich zu zeigen, so wie ich wirklich bin, dass wir gerade Stress haben und gar nicht weiter wissen, oder? Dann verhindern wir wahre Gemeinschaft, weil wir einander uns nicht mehr zeigen können, begegnen können, weil dann siehst du ja, wie es um mich steht. Und wenn wir einander was vormachen, dann nähren wir immer Unzufriedenheit und Neid, weil ich denke, oh, du bist ja doch besser als ich. Und dann fangen wir an, uns zu ereifern, und dann müssen wir ständig den eigenen sündigen Keller, den wir da alle haben, na, zumindest verbergen, besser noch verdrängen. Und die Erfahrung lehrt, die am lautesten schreien, haben den meisten Dreck am Stecken. Aber das nur mal so nebenbei. Ihr Lieben, darum will ich euch heute Morgen bekennen, dass ich da raus will. Ich will üben, mit euch die Liebe zu wagen, die einfach ehrlich ist. Und die Tür offen hält. Ich will aufhören mit der Vergleicherei und der Messlatte. Ich will mit euch die Liebe üben und euch auf Augenhöhe begegnen. Schließlich das Fazit Jesu. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Bis dahin konnte ich super gut mit. Tut weh, ich bin erkannt, durchleuchtet, okay, aber das ist so. Aber Erniedrigung als Vorbild, da hat's nochmal geknirscht. Weil ich Erniedrigung eigentlich nur als zwei sehr negative Formen kenne. Entweder ist's Phishing for Compliments, ne? Leute, die immer so sagen, ach, ich bin ja so schlecht, weil die wollen, dass wir ihnen sagen, nein, nee, nee, so schlecht bist, du bist eigentlich gut. Leute, die es so nötig haben, das ist anstrengend. Und dann gibt es Menschen, die tatsächlich ihren Wert nicht sehen können. Und das tut einfach nur weh. Sie machen sich runter und ich denke, du hast dein Leben lang die falschen Stimmen gehört. Du hast viel zu wenig Liebe empfangen. Und jetzt glaubst du tatsächlich, nichts wert zu sein. Und das ist nicht vorbildlich, das ist destruktiv. Das ist nicht gut. Diese unerträgliche Verletzung einer Seele kann Jesus uns doch hier nicht als Vorbild vor Augen stellen. Was aber ist sich erniedrigen? Vielleicht auf dem Boden bleiben? Sich nicht erheben über andere, sondern auf dem Teppich bleiben, also dir auf Augenhöhe in die Augen schauen und nicht immer gucken, dass ich ein Stück höher bin, damit ich von oben herab gucken kann. Wissen, dass meine moralischen Höhenflüge sowieso immer als Bruchlandungen enden werden. eingestehen, dass zu mir als Mensch die Bruchstückhaftigkeit immer dazugehört. Und aufschauen zu Gott, dem ich nichts zu bieten habe. Bei Gott gibt's kein Hocharbeiten. Diese bescheuerten Bilder von Stufen des Glaubens, ja, wo wir so Schritt für Schritt doch noch ein bisschen frömmer und ein bisschen besser werden. Es gibt kein Siegerpodest für Pfarrer und besonders Fromme. Ich bin Mensch und Gott ist Gott. Und darum schaue ich auf und sage, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich hoffe, das ist die Erniedrigung, die Jesus hier meint. Realistisch bleiben und darum sehen, dass ich die Liebe genauso brauche wie alle anderen auch. Heiner, wann endlich begreifst du, dass Gott keine fehlerfreien Musterschüler sucht, sondern Menschen, die lieben? Wann endlich kannst du das vergleichen lassen und aus der Liebe leben? Wann endlich hörst du auf, dich hocharbeiten zu wollen? Gott, sei mir Sünder gnädig. Lass mich deine Liebe schmecken und befreie mich endlich zum Leben. Amen. Thank you.